2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Das muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 4. November 2024. Es ist knapp eine halbe Stunde früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim vom vergangenen Samstag. Ja, die Torschützen sind schnell erzählt, aber umso schöner, dass man sie so erzählen kann. In der 20. Minute, genauer gesagt nach 19 Minuten und 10 Sekunden, bringt Dapo Afolayan nach Vorlage von Jackson Irwin den FC St. Pauli in Führung. Dann heißt es lange zittern, die TSG kämpft um den Ausgleich, aber in der 90. plus 3 kann Andreas Albers wiederum nach Vorlage von Jackson Irvine den Deckel drauf machen und so bleibt es dann beim 2:0 Auswärtssieg, womit sich der FC St. Pauli zeitweise auf den 15. Tabellenplatz vorschiebt und mit der TSG die Plätze tauscht. Ja, wie im Vorgespräch angekündigt, hört ihr heute mich, Yannick, aber wieder mit dabei ist der Louis. Moin.
Moin.
Ja, deine Euphorie ist dir anzumerken, gerade auch schon im kleinen Vorgespräch gemerkt. Erstmal vielleicht als Einstieg die Frage, wie geht's dir heute und wenn du magst, kannst du es auch schon mitnehmen in deinen Spieltag am Samstag?
Ja, es ist natürlich immer noch eine gewisse Ernüchterung da vom Spiel am Wochenende, dass man gegen St. Pauli jetzt nicht automatisch gewinnt. Es war von vornherein klar, aber es wäre ein wichtiger Dreier gewesen, einfach um sich da unten ein bisschen rauszubuxieren. Stattdessen steht man jetzt auf dem 16. Tabellenplatz, ist auch noch hinter euch gerutscht. Somit wird es immer schwieriger in Hoffenheim, nachdem man zuletzt eigentlich dachte, dass man aus dem Ärgsten raus ist, nachdem sich zumindest das Chaos rund um den Verein ein bisschen gelegt hatte. Aber sportlich kommt man trotzdem noch nicht so richtig in Tritt. Und wenn man nächste Woche nicht gegen Augsburg gewinnt, dann wird es eine ganz ungemütliche Länderspielpause.
Ja, was das so für die nächste Zukunft bedeutet und vielleicht auch für die Trainerbank auf eurer Seite, dazu können wir später noch einen kleinen Ausblick kommen. Ja, wir haben ja schon, oder Kascha hat ja im Vorgespräch schon gesagt, du bist TSG-Fan und warst dementsprechend auch am Samstag im Stadion. Wie war denn erstmal dein Spieltag so, um so ein bisschen entspannt reinzustarten vielleicht?
Ja, ich war wie immer so eine Dreiviertelstunde vom Spiel da, war zumindest schön, dass eure Blöcke ganz gut gefüllt waren. Die Hoffenheimer Blöcke sind das ja zuletzt eher selten, gegen Nürnberg gab es ja auch schon eine Invasion. Und bis zur 20. Minute war ich eigentlich auch noch recht optimistisch, da die TSG ja das Spiel unter Kontrolle hatte, eigentlich auch recht gut aus der Kabine kam. Zwar jetzt keine klare Torschuss direkt fabriziert hat, aber zumindest mal direkt nach gut einer Minute vors Tor von euch gekommen ist und dann so aus dem Nichts erzielt ihr es 1-0. Wenn ich nicht komplett falsch lag, war es der erste oder zweite Torschuss, auf jeden Fall die erste richtige Chance, wo Hoffenheim einfach beim Einwurf erstmal Irvine komplett blank stehen lässt und danach auch auf Lane komplett frei ist. Dann natürlich trifft er den Ball auch perfekt, für Baumann nichts zu machen. Und dann rennt man eben diesem Rückstand hinterher und weiß irgendwie nicht wirklich, wie man zu Torchancen kommen soll. Klar, es hätte Gelegenheiten gegeben auf den Ausgleich von Stach oder auch einmal, als Tabakovic knapp am Ball vorbeigerutscht ist. Aber unterm Strich war es einfach viel zu wenig. Man sieht es ja allein an der Statistik mit 38 Flanken, dass die TSG irgendwann auch keine andere Idee mehr hatte, zu Torchancen zu kommen, weil St. Pauli das Zentrum einfach sehr gut zugemacht hat. Und dann hat man sehr uninspiriert so ein U des Todes aufgebaut, wo man immer wieder versucht hat, irgendwie über die Flügel zu Chancen zu kommen, was jetzt auch nicht so gut funktioniert hat. Also da muss man auch natürlich für euch den Hut ziehen, wie diszipliniert ihr das runtergespielt habt und auch vor allen Dingen, wie eiskalt St. Pauli vorm Tor war. Es gab noch einen Pfostenschuss, der hätte ja auch gut und gerne reingehen können, aber sonst wurde ja eigentlich alles verwertet, was sich so an Chancen geboten hat. Und die TSG muss sich fragen, warum man so wenig Ideen im Spiel nach vorne hatte. Klar, man hat auch gemerkt, dass sie ein bisschen platt waren nach den vielen englischen Wochen jetzt. Aber es kann ja auch keine Ausrede sein. Man hat ja auch im Vergleich zum Nürnberg-Spiel wieder viel rotieren können. Das wird ja auch jetzt nicht langsamer weitergehen. Also am Donnerstag geht es direkt weiter gegen Olympique Lyon.
Ja, also wenn wir so weitermachen, wird das kürzeste NDS der Geschichte des Millanton. Ich würde noch ein bisschen zurückspulen wollen. Ja, du hast die Mehrfachbelastung indirekt angesprochen. Ihr habt 5-mal rotiert im Vergleich zum Europa-League-Spiel unter der Woche, wobei es zum Spiel in der Bundesliga zuvor nur einen Wechsel gab in der Innenverteidigung. Ja, wie würdest du vielleicht, um wirklich mal noch ein bisschen ins Detail zu gehen, nach deiner ja doch sehr ernüchternden Zusammenfassung aus TSG-Sicht. Ja, wie würdest du erstmal die Rotation seitens der TSG einordnen?
Ich würde sagen, man ist quasi jetzt zur A11 zurückrotiert. Also Akpoguma hat jetzt zum ersten Mal seit langem, wenn ich es richtig sehe, nicht gespielt, was nach den Leistungen der letzten Spiele aber auch nachvollziehbar war. Hat ja unter anderem gegen Bochum einen Elfmeter verschuldet und davor auch gegen Stuttgart, auch wenn es sehr unglücklich war, auch schon einen Elfmeter verschuldet. Und Chavez, der ja so ein bisschen die Entdeckung der bisherigen oder der letzten drei Spiele quasi ist, hat dafür gespielt und ich finde, der hat auch eine ganz gute Figur gemacht. Ich sehe auch gerade beim Kicker, hat er nach Baumann die beste Note mit 3,5. Also hat jetzt natürlich nicht geglänzt, aber hat auf jeden Fall stabil gewirkt. Stanley Nsoki war jetzt wieder von Beginn an da, nachdem er zuletzt gesperrt war in der Bundesliga. Der hat auch eine ganz gute Figur eigentlich gemacht, nur beim Gegentor sah ja nicht ganz gut aus, auch wenn da viele beteiligt waren. Also da standen sie ja quasi zu dritt außen rum und haben quasi nur zugeguckt und Begleitschutz gegeben. Und ansonsten hat das Personal eigentlich so zumindest auf dem Papier gut gepasst. Aber irgendwie hat da auch so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Also Grilitsch war jetzt auch nicht sonderlich glücklich immer im Aufbauspiel oder hat dann mit Bischoff immer, die beiden haben sich fallen lassen, haben versucht halt von hinten das Spiel aufzubauen, dass man teilweise einen Viereraufbau hatte, aber dann hat es irgendwie im letzten Drittel einfach überhaupt nicht funktioniert, also vor allen Dingen Loschek ist da richtig abgefallen, musste auch zur Pause raus, von dem man sich deutlich mehr erhofft hat und auch Bülter, der ja bisher eigentlich eine echt gute Saison spielt verhältnismäßig, der konnte, war auch eher unglücklich in dem Spiel.
Ja, hat ja trotzdem die ein oder andere Chance direkt auch in der ersten Minute, glaube ich, wo, ja, du hast es schon so ein bisschen angesprochen mit der großen Anzahl an Flanken, also je nachdem, in welche Statistikanbieter man da wählt, sind es teilweise sogar über 40 Flanken, die da von euch geschlagen wurden. Das wurde dann irgendwann zum Mittel der Wahl, wo man sich als Außenstehender, das hat Tim sich auch in unserem Blog gefragt, in seiner Taktikanalyse, die ich auch gerne verlinke in den Shownotes, warum man dann Tabakovic erst nach der Halbzeit bringt, also das wäre ja eigentlich ein probates Mittel gewesen, wenn man merkt, okay, das ist der einzige Weg, den wir hier irgendwie haben, auch wenn, glaube ich, von, was hat der Tim geschrieben, von 38 Flanken, glaube ich, nur 7 angekommen sind. Liebe Grüße an Max vom Rasenfunk, der das sicherlich auch nicht toll fand. Wie würdest du die taktische Einstellung und die Herangehensweise der TSG beurteilen?
Also Materazzo hatte nach dem Spiel auch so ein bisschen das Positionsspiel bemängelt und meinte, man stand auch teilweise einfach nicht so, dass man die richtigen Passwege offen hatte, um da durchs Zentrum zum Torfeld zu kommen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Tabakovic-Einwechslung auch so ein bisschen ein Eingeständnis daran war, dass man einfach anders nicht zu Torchancen kommen kann. Und ich glaube nicht, dass es von vornherein der Plan war, nur über Flanken da in den Strafraum zu kommen. Ich glaube, man hat sich schon erhofft, dann auch sich durch die Ketten durchzuspielen, aber man hat ja auch dann gesehen, wie schwierig es ist, einfach so ein 3-4-3 oder 5-4-1 quasi zu knacken, wenn das diszipliniert durchgespielt wird. Es hätte sich vielleicht manchmal Chancen ergeben, wo dann Bülter sich im Rücken von Saliakas weggestohlen hat, aber das hat man dann trotzdem irgendwie selten gut ausgespielt bekommen und ich fand, da waren auch manchmal so Szenen dabei, wo Hoffenheim einfach so eine kleine Ungenauigkeit hat, einen Stoppfehler, wo du denkst, so jetzt könnte mal was passieren und dann sind sie einfach zu behäbig oder kriegen es nicht auf die Strecke. Irgendwie war da auch so ein bisschen der Wurm drin, aber ich, um auf Tabakovic zurückzukommen, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es von vornherein der Plan war, dass man nur über Flanken zum Torfall kommt, sonst hätte man den sicher von Beginn an spielen lassen können, weil sonst hat man jetzt nicht wirklich vorne drin kopfballstarke Leute.
Aber würdest du dann sagen, St. Pauli hat es einfach gut gemacht oder war die TSG einfach so schlecht am vergangenen Samstag?
Naja, das ist ja immer so die Frage, ne? Also ich würde schon sagen, dass es eine Mischung draus war. Also ich ziehe wirklich meinen Hut vor der Leistung von St. Pauli, weil da war wenig durchkommen, aber trotzdem ohne da irgendwie respektlos eurer Mannschaft gegenüber zu sein. Aber allein wenn man sich das Budget anguckt, dann weiß man ja, dass St. Pauli einfach um den Abstieg spielen wird und da muss für Hoffenheim mehr bei rumspringen als zwei richtig gute Torchancen. Gerade mit der Offensive, wo man mit Loschek den Rekordeinkauf drin hat, da hätte ich mir schon nochmal mehr erhofft und ich glaube, die Gelegenheiten wären auch, ich glaube, die Räume wären auch da gewesen, wenn man sie richtig bespielt hätte. Da waren ja auch wirklich alle, nicht nur Materazzo, auch Stach und so weiter, sehr, sehr angefressen nach dem Spiel und waren sich selbstbewusst, dass das jetzt nicht die beste Leistung war.
Ja, also ich habe ja den Rasenfunk unter anderem noch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute Abend gehört und da hat der Gast Till Oppermann gesagt, naja, so ähnlich wie du es gerade auch beschreibst mit dem Budget und dem großen Unterschied im Budget und auch in der Kaderqualität, sage ich mal. Also ihr habt im Sommer irgendwie über 50 Millionen ausgegeben für neue Spieler. Das ist mehr als der gesamte Kader des FC St. Pauli wert ist. Da müsste ja eigentlich mehr runterfallen. Also du hast es Behäbigkeit genannt und euer Trainer hat gesagt, ihr habt nicht richtig positioniert gespielt. Vielleicht im direkten Vergleich dazu hat unser Trainer gesagt, dass St. Pauli als Team aufgetreten ist. Das ist zum Beispiel was dieses Wochenende unseren guten Freunden aus Bremen irgendwie abgegangen ist. Die haben da irgendwie gar nicht als Team agiert. Das ist vielleicht das, was am Ende den Unterschied gemacht hat, dass St. Pauli einfach, ja, teilweise, glaube ich, hat Blessin auch gesagt, gallig war und in die Zweikämpfe gegangen ist. Du hast Saliakas angesprochen, der hat dazwischendurch so ein bisschen seine Schwierigkeiten gehabt, aber hat dann am Ende, glaube ich, da auch einen Weg gefunden, um das zu lösen. Und war das am Ende der Unterschied, dass St. Pauli einfach als Team agiert hat und die TSG da irgendwie kein Mittel gegen gefunden hat? Oder wie würdest du das einordnen?
Was mich vor allen Dingen überrascht hat, ich habe vor der Saison vor allen Dingen, und es hat sich auch bewahrheitet, vor allen Dingen die Defensive als Problemstelle bei Hoffenheim ausgemacht. Und es ist jetzt nicht so, als hätte jetzt geglänzt. Aber ich dachte, dass zumindest dann die Offensive im Gegensatz funktionieren würde, weil man da ja bisher nie die großen Probleme hatte. Letztes Jahr hat man, glaube ich, mit irgendeiner Tordifferenz von 70-70 oder so die Europa League erreicht. Und jetzt so die letzten Spiele geht da irgendwie nicht mehr so viel zusammen. Dabei hat man eigentlich auch schon gute Spielzüge gesehen, wo man auch Abläufe erkennen konnte, die einstudiert sind. Und ich würde auch der TSG nicht absprechen, dass sie als Team zusammenarbeiten. Ich finde, da gab es schon Spiele diese Saison, wo man so das Gefühl hatte, die haben zwar ihre Schwierigkeiten, einfach aufgrund auch der Umstände außenrum, aber die arbeiten zusammen und die versuchen sich irgendwie da gemeinsam rauszuziehen. Aber jetzt in dem Spiel war es schon so, dass man auch teilweise viel so Stückwerk gesehen hat und viel so, ja, wir geben jetzt mal André Kramaric den Ball und dann gucken wir mal, was passiert. Oder wir spielen jetzt den Ball mal auf den Flügel raus und dann gucken wir mal, ob die Flanke von Jondrey oder von Prass ankommt. Und ja, also es ist klar, bei St. Pauli, anders geht's ja auch nicht, als wirklich so komplett geschlossen als Mannschaft aufzutreten. Sonst kommst du als so ein Verein wie St. Pauli da unten auch nicht raus oder kann sich da auch nicht behaupten. Und für Hoffenheim wäre das jetzt auch mal angebracht, wieder so ein bisschen mehr in einen Strang zu ziehen. Und ich habe das diese Saison auch schon gesehen. Also ich finde nicht, dass das Teamgefüge komplett dysfunktional ist, sondern ich glaube schon, dass es auch intakt ist. Und da gab es klar auch mal so Querschießer mit Magin Berisha, der sich ja jetzt aber dann auch wieder ausgesprochen hat mit Matarazzo. Und da gab es aber auch immer wieder Rückendeckung von Seiten der Mannschaft für den Trainer. Deswegen würde ich jetzt das nicht als klaren Kontrast ausmachen, auch wenn es in dem Spiel kann man schon die Diagnose stellen, dass der Hoffenheim nicht wirklich so als wirklich ganze Einheit zusammengearbeitet hat.
Ja, das äußert sich auch so ein bisschen, du hast es ja schon angedeutet und dass du gehofft hast, die Offensive würde zumindest da so ein bisschen den Karren aus dem Dreck ziehen, sag ich es mal so ganz potenziert sozusagen. Ihr hattet 12 Schüsse insgesamt, davon gingen 6 aufs Tor und du hast unsere Statistik schon angesprochen, 7 Schüsse insgesamt und 3 aufs Tor, davon waren dann 2 drin. Da muss man halt aus St. Pauli-Sicht einfach sagen, dass wir uns endlich mal für die wenigen Chancen, die wir uns, und trotzdem wir eigentlich in jedem oder fast jedem Spiel der Underdog sind, die wir uns trotzdem erspielen, die wir aber halt in den vergangenen Spielen, die dann knapp oder auch gar nicht mal so knapp verloren gingen, die wir dann nicht genutzt haben. Das war auf jeden Fall am vergangenen Samstag anders. Eigentlich kann man ja so, dass die Chance von Gila Vogi, also auch wenn du seinen Namen nicht genannt hast, aber die Chance da, der Pfostentreffer, das ist dann der dritte Schuss aufs Tor. Wenn der drin ist, ist das Ding vielleicht schon früher gegessen. So mussten wir lange zittern. Ich habe den Artikel von Tim schon angesprochen, der da so ein bisschen wie Rumpelstilzchen, das ist nicht seine Wortwahl, sondern meine, aber der da wirklich so verzweifelt ist in den letzten Minuten vorm Abpfiff, bevor dann Andreas Albers uns alle erlöst hat. Das war halt wirklich so der verdiente Lohn von wochenlanger Arbeit, wo man sich in guten Spielen halt nicht mit Punkten belohnt hat. Also wir hätten auch in Dortmund zum Beispiel unentschieden spielen können. Die Niederlage bei Union Berlin ganz zu Beginn der Saison war eigentlich auch keine Niederlage, sondern hätte auch einen Punkt verdient gehabt. Man hat sich halt nicht belohnt. Das war jetzt am Samstag anders. Das würde ich, glaube ich, aus St. Pauli-Sicht so zusammenfassen. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, ich musste auch so ein bisschen an euer allererstes Spiel gegen Heidenheim zurückdenken und dachte mir so, ja, hättet ihr da nicht so eine Chancenverwertung wie damals haben können, weil das Ding hätte ja nicht 2-0 ausgehen müssen. Da vor dem 1-0 gab es ja auch schon genügend St. Pauli-Chancen, wo es genau in die andere Richtung hätte gehen können. Und ich habe mir so gedacht, so ja, in dem Spiel haben sie die Dinger nicht gemacht und gegen Hoffenheim gleich mit der ersten Gelegenheit schön unter die Latte, wo Baumann wirklich überhaupt nichts mehr machen kann.
Ja, mit so einem schönen Aufsetzer, ne? Also irgendwie, ich glaube, er trifft ihn noch nicht mal richtig mit dem Fuß, sondern irgendwie so halt mit dem Schienbein und dann titscht er so auf. Baumann sieht ihn sehr spät und dann ist er halt drin. Ich habe ihn selber im Block gar nicht gesehen und vielleicht ist das eine schöne Überleitung zum Geschehen auf den Rängen. Es sei denn, du hast noch was zum Sportlichen, dann würde ich meine Überleitung wieder begraben.
Nö, ich glaube, ich wiederhole mich sonst auch nur sehr viel.
Dong, Werbung. Wie ihr wisst, gibt es bei unserem Partner der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg zahlreiche alkoholhaltige und alkoholfreie Biere zu erstehen. Unter den alkoholfreien Bieren ist mein klarer Favorit das Roadrunner Coffee Stout. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und ist damit für mich persönlich perfekt für den Schnitt und die Produktion des Gesprächs nach der Aufnahme. Wenn ihr neugierig geworden seid, schaut doch mal auf kervida.bier vorbei, Bier dabei in der englischen Schreibweise. Und wie immer natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholhaltige Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Gut, dann lassen wir es mit der sportlichen Einschätzung damit bewenden. Dann wechseln wir mal auf die Ränge. Ich muss erstmal sagen, also wir sind mit der Bahn bis Sinsheim gefahren, um vielleicht mal kurz zur Anreise zu kommen. Und wurden dann von einem Bekannten im Auto mit zum Stadion genommen. Hätten wir im Nachhinein, glaube ich, nicht gemacht, hätten wir auch eher laufen können vom Bahnhof aus, da wären wir genauso schnell gewesen, weil irgendwie Stunde, anderthalb vor Anpfiff schon die Zugänge oder die Zufahrten unter anderem zum Gästeparkplatz, schon von Ordnern versperrt wurden sozusagen. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind von Gästefans, wie die Parkplatzsituation da ist, oder ist das auch auf Heimseite so schwierig?
Ja, ich nutze einfach immer meinen Geheimparkplatz und park irgendwo im Gewerbegebiet auf einem Parkplatz, wo ich weiß, dass sie einen da nicht runterschmeißen, weil das Geschäft eh schon zu hat. Aber ich habe es auf jeden Fall auch mitbekommen, weil ich musste nach dem Spiel statt in meine ursprüngliche Heimatrichtung, Richtung Heidelberg, wieder nach Bayreuth, meine Unistadt, und wollte dann eigentlich auf die andere Autobahnauffahrt, bis mir dann aufgefallen ist, dass da die St. Pauli-Fans gerade alle versuchen, vom Parkplatz runterzukommen und dass sich da die nächste Stunde nichts mehr bewegen wird. Daher bin ich dann einmal auf der Straße gewendet. Also ja, diese Parkplätze da hinten am Museum, die sind schon echt schwierig, vor allen Dingen, weil die auch alle dann nach dem Spiel auf diese eine Straße da, die ja nur einspurig befahrbar ist, wieder auf die entleiten quasi. Also das Stadion ist ja direkt an der Autobahn gebaut und es gibt auch Parkplätze, die direkt am Stadion sind, wo man gut von der Autobahn draufkommt, aber dann die Situation da nach dem Spiel wieder runterzukommen, ist schon A schwierig und B, die Parkplätze für die Gäste, die sind ja meistens dann eher da hinten bei der Arena, beim Museum, die sind dann auch nochmal schwieriger, weil man da von Sinsheim-Steinsfurt drauffahren muss. Alles in allem nicht so geil und die Option mit dem Zug, das passt schon so, weil man ja die Haltestelle da an der Arena hat, aber da fahren halt nur S-Bahnen hin. Daher ist das jetzt auch nicht immer so optimal.
Nee, also wir hatten auch wirklich gesagt, überlegt, einfach zu Fuß zu laufen. Das war laut Google Maps eine halbe Stunde ungefähr Fußmarsch. Das hätten wir uns dann auch angetan. Sind aber, wie gesagt, mit dem Auto rangefahren und haben dann, glaube ich, bei so einem asiatischen Restaurant irgendwie am Fuße des Stadions geparkt und sind dann da hochgelaufen. Das war schon okay, aber ich glaube, das kann man irgendwie. Da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Positiv auf jeden Fall am Einlass, der war sehr entspannt. Es gab auch eine große oder mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Schlangen für weiblich gelesene Personen. Das ist uns positiv aufgefallen. Drin dann auch alles ganz entspannt. Und dann muss ich einmal, weil Leute, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich ein großes Faible für Stadionhymnen habe. Und ich hatte eigentlich mit dem Kracher Hoffe, Hoffe, wir sind Hoffe gerechnet. Den spielt er aber anscheinend nicht mehr, oder ich habe es überhört, weil der Gästeblock die ganze Zeit lauter war als der Rest des Stadions. Da musst du mich kurz abholen.
Also beim Pokalspiel hätte ich ihn, glaube ich, noch gehört, aber es ist auf jeden Fall so, dass sie die Stadionschau auch letztes Jahr umgestellt haben. Es gab auch noch das tolle, sehr, sehr schnulzige Lied Unsere Liebe, was früher immer ganz, ganz kurz vor der Aufstellung lief, was aber scheinbar alle scheiße fanden, weshalb es dann ganz rausgestrichen
wurde. Also irgendwas lief aber noch auch mit Text auf der Videoleinwand.
Ja, ja, es lief auf jeden Fall das Partnerlied, das was auch immer läuft und das gehört auch irgendwie so dazu. Und dann gab es noch dieses Ole Ole Super TSG, dieses Unsägliche, was sich scheinbar auch von Seiten der Fanszene gewünscht wurde als neues Einlauflied. Aber immerhin hat es Rammstein abgelöst, pünktlich zum Skandal rund um Till Lindemann. Da war ich ganz froh drum, dass es dann zumindest nicht mehr Engel läuft.
Okay, aber wow, stopp. Das kannst du jetzt nicht einfach so nebenbei. Also wir waren seit 13 Jahren nicht mehr bei euch, dann musst du uns kurz abholen. Ihr habt mal Rammstein gespielt?
Naja, früher lief immer dieses Intro von Engel von Rammstein.
Okay.
Wo auch also dieses Gitarrenriff, ich werde es jetzt nicht vormachen, aber also man hört auch Rammstein selbst gar nicht singen, aber damals, als das noch lief, war die Band zumindest weniger problematisch als jetzt ist. Deswegen haben sie pünktlich den Absprung geschafft und es wurde dann durch dieses Ole Ole Super TSG ersetzt, was zwar weniger skandalös, aber trotzdem sehr, sehr unangenehm ist, ehrlicherweise. Also zumindest aus meiner Sicht, man kann es ja auch mögen. Welche Fußballhymne ist schon, also es gibt wenig Fußballhymnen, wo ich sagen würde, die ist aber sehr gut gelungen.
Das stimmt, also vor allem, weiß ich nicht, wenn man so wirklich krampfhaft versucht, was auf die Stadt zu dichten, da gibt es in der Bundesliga einige Vereine, die schwierig sind, was das künstlerische Werk angeht. Aber ich habe dieses Hoffe auf jeden Fall vermisst, irgendwie auf eine voyeuristische Art und Weise, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, das andere Lied konnte ich einfach akustisch nicht wahrnehmen, weil das ist vielleicht positiv zu bemerken. Wir hatten ja jetzt den direkten Kontrast, weil wir davor auswärts in Dortmund waren, wo wirklich alles sehr laut war. Ich selber war nicht beim Pokalspiel in Leipzig. Da ist auch vielen, vor allem der Stadionsprecher, negativ in Erinnerung geblieben. Und auch die Akustik. Das war bei euch, muss ich auch mal positiv hervorheben, alles sehr reduziert im direkten Vergleich. Der Stadionsprecher war sehr entspannt und nicht so reißerisch, schreierisch, marktschreiermäßig, wie es vielleicht in anderen Stadien ist. Das muss ich auf jeden Fall aus meiner Wahrnehmung noch dazu sagen.
Ja, Nils Hachmann ist auch seit letzter Saison neuer Stadionsprecher. Davor war das ja jahrelang Mike Diehl, den ganz manche vielleicht noch von der ZDF-Hitparade kennen und von Radio Regenbogen. Nils ist auf jeden Fall, es ist deutlich jünger und dadurch vielleicht auch noch mal ein bisschen näher an so manchen Fans dran. Ja, manchmal versucht er dann so das Stadion anzuheizen, was selten funktioniert. Da tut er mir manchmal ein bisschen leid, aber sonst macht das schon ganz gut.
Apropos Stadion. Wir hatten ja, oder du hattest auch mit Kasche drüber gesprochen, dass es ja in den letzten Wochen und fast schon Monaten bei euch nicht so einfach war, was auch das Verhältnis von Fanszene zum Verein angeht. Nun war die Fanszene wieder da, zumindest optisch, aber wenn selbst hier ein regionales Blatt, auch mit 4 Buchstaben, aber nicht mit B am Anfang, schreibt, dass stimmungstechnisch bei der TSG gar nichts los war, dann ist das schon sehr offensichtlich gewesen. War das jetzt am Samstag besonders schlecht zu hören, auch aus eurer Sicht? Oder habt ihr die Situation häufiger, dass die Gäste-Fanszene lauter ist?
Es war ja erst am Mittwoch das Pokalspiel gegen Nürnberg, wo die Nürnberger schätzungsweise mit um die 8.000 Leute kamen und im ganzen Stadion nur 18.000 waren. Da war es fast noch eklatanter, wobei ich sagen muss, dass die Nürnberger Fans dann vor allen Dingen zu bestimmten Zeitpunkten sehr laut wurden und nicht so eine durchgehende Kulisse auf die Beine gestellt haben. Es ist ja zumindest so, dass der Protest geendet ist. Also es gibt keinen Stimmungsboykott mehr, auch wenn das manche vielleicht bösartigerweise so bezeichnen würden. Also es gibt schon noch eine aktive Fanszene, aber die ist halt meistens allein auf weiter Flur. Also ich sitze da links nebendran im Sitzplatzbereich, so 2 Blöcke weiter links neben den Stehern, und wenn ich da die Fangesänge mitsingen, dann bin ich da ziemlich alleine. Und auch im Stehplatzbereich sind es halt so die ersten, ja, maximal 10 Reihen, und dahinter ist dann halt nicht mehr viel. Und damit kommst du dann halt nicht gegen so einen komplett vollen St. Pauli-Block plus anliegende Blöcke, die ja auch ausverkauft waren. Ja, und normalerweise war es zumindest so bei Topspielen, dass man da dann zumindest das Stadion irgendwie mitbewegen konnte. Aber wenn dann halt auch auf dem Rasen nicht so viel passiert, dann ist da das Kraichgauer Publikum sehr sparsam, leider.
Das hat man auf jeden Fall am Samstag vernommen, beziehungsweise nicht vernommen. Ich muss auf jeden Fall auch sagen, der Stehplatzbereich war proppevoll. Also ich habe zwischendurch, bevor ich so ein bisschen in den eigentlichen Steherbereich reinrutschen konnte, auf der Treppe gestanden. Ich weiß nicht, wie sehr, also eigentlich wurde kontrolliert, für welchen Block du eine Karte hast, aber irgendwie hat sich das anscheinend auch ein bisschen verschoben. Es war auf jeden Fall richtig, richtig rappevoll und ja, dementsprechend auch laut und auch durchgehend. Also ich habe wenig Leute gesehen, die nicht mitsupportet haben. Das haben wir manchmal, gerade wenn wir im Süden spielen, auch manchmal ein bisschen anders, dass dann Leute auch eher da sind, weil halt mal St. Pauli bei ihnen in der Ecke spielt. Sei ihnen ja auch gegönnt, aber dann, ja, erwarte ich persönlich auch ein bisschen, dass du dich am Support beteiligst. Aber da habe ich zumindest am Samstag jetzt in meinem unmittelbaren Umfeld im Block kein negatives Beispiel gehabt. Und ja, das hat sich ja dann auch quasi in der Akustik widergespiegelt, dass quasi eine Heimspielatmosphäre für St. Pauli war.
Nur zu dem sehr, sehr vollen Block. Das ist ja auch oft so, dass dadurch, dass der Gästeblock dann doch nicht so optimal geschnitten ist mit diesem Mundloch, ist ja auch oft so, dass man dann diese Bereiche rechts und links vom Mundloch noch so ein bisschen freilässt und dann staut sich's halt nach oben ein bisschen mehr. Ich glaube, das könnte auch so ein Grund sein. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, wie das eure Fanszene gehandhabt hat, aber das so ist ja oft dann auch.
Ja, also es konzentriert sich natürlich vieles rings um den Bereich, wo die Ultras stehen. Da wird es natürlich dann immer voller. Und wir hätten sicherlich auch noch die Möglichkeit, zu den Seiten auszuweichen. Allerdings vom Gästebereich links aus gesehen war so eine Milchglas-Plexiglas-Wand. Also wir hätten uns da hinstellen können, um ein bisschen mehr Platz zu haben im Block, aber dann hätte ich halt von der linken Seite des Spielfelds nichts gesehen. So, von daher sind wir da halt in diesem Aufgangbereich geblieben und konnten uns dann zumindest nach und nach so ein bisschen abseits der Treppe stellen. Aber es war auf jeden Fall sehr voll und sehr laut. Dann würde ich fast sagen, wir machen noch so einen kleinen Ausblick, ich will dich ja hier auch nicht länger quälen als nötig. Du hast schon das anstehende Programm angesprochen. Ihr spielt jetzt schon am Donnerstag, also genau in 3 Tagen, gegen Lyon. Dann fahrt ihr nach Augsburg. Dann ist kurz Länderspielpause. Dann empfangt ihr RB Leipzig. Dann geht's in der Europa League weiter bei Braga und dann fahrt ihr nach Mainz. Ja, vielleicht ein bisschen zusammenfassen, wie blickst du auf die nächsten Pflichtspiele der TSG und was könnten die für Matarazzo bedeuten?
Ich würde das Lyon-Spiel jetzt am Donnerstag vielleicht so ein bisschen ausklammern. Bisher war es ja immer so, dass man sich in der Europa League auch wieder ein bisschen Mut angespielt hat. Also selbst das Spiel gegen Porto war ja so, dass man da auch gut und gerne hätte gewinnen können, wenn man seine Chancen besser verwertet hätte, was ja gegen so einen Gegner schon was Positives ist. Und den Effekt, den erhofft man sich sicherlich auch vom Lyon-Spiel, aber das ist deutlich wichtiger, zumindest aus meiner Sicht, ist natürlich jetzt gegen Augsburg am Sonntag, weil wenn man da nicht gewinnt, dann steckt man jetzt auch erstmal für die Länderspielpause unten drin. Und ich kann noch nicht einschätzen, wie sehr die Geduld von Andreas Schicker ist, dem neuen Sportgeschäftsführer. Vielleicht gibt der Matarazzo noch die Spiele danach, aber es wird natürlich jetzt dann auch nicht leichter. Also gegen Leipzig ist natürlich knüppelhart, dann Mainz, Wolfsburg muss man eigentlich also mindestens 4 Punkte rausholen, wenn nicht sogar mehr, weil Wolfsburg ist jetzt ja auch nicht so sonderlich gut in Fahrt diese Saison und klar, Mainz, wenn man da unten raus will, muss man eben gegen die gewinnen, sind halt beides Auswärtsspiele auch nicht so easy und dann geht's weiter wieder zum Glück wenigstens mal wieder mit 2 Heimspielen. Also es wird schon echt noch ein knackiges Programm bis Weihnachten. Ja, ich kann es ehrlicherweise nicht absehen, ob eine Niederlage gegen Augsburg gleichbedeutend ist mit einem Matarazzo-Rausschmiss. Eigentlich haben sich ja die Gerüchte um sein nahes Ende zuletzt ein bisschen wieder verringert, weil sich Schickert mit seinem Amtsantritt, der erstmal demonstrativ hinter Matarazzo gestellt hat, aber er kann ja auch nicht zufrieden sein mit den Ergebnissen der letzten Spiele. Klar, gegen Heidenheim war in Ordnung, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, aber insgesamt hat man sich aus diesen Spielen Bochum, St. Pauli, Heidenheim auf jeden Fall 3 Punkte mehr erhofft.
Ja, und dann kommt ja zu der Belastung europäisch und in der Liga auch noch der DFB-Pokal dazu. Da ist jetzt ausgelost worden, dass ihr gegen Wolfsburg spielt. Das kommt ja als Belastung auch noch dazu. Sicherlich keine einfachen Wochen jetzt im November und dann auch Anfang Dezember wird ja dann die nächste Runde im Pokal ausgespielt. Also gibt es irgendwie so ein Spiel, wo du sagen würdest, das ist so ein entscheidendes Ding oder versucht man jetzt irgendwie sich mit dem aktuellen Trainer in die Winterpause zu retten?
Also ich glaube schon, dass dieses Augsburg-Spiel so ein bisschen vorentscheidend sein kann, weil klar so Länderspielpausen auch immer prädestiniert dafür sind, einen Trainerwechsel zu forcieren. Und danach, ja, bin ich mal gespannt. Also da sind dann auch nicht mehr so viele Spiele, wo man so krass die Ausreden haben kann. Also gegen Mainz muss halt gewonnen werden und dann Freiburg, Dortmund sind jetzt auch nicht so easy. Also ja, da nochmal so ein Knackpunktspiel rauszuziehen, ist ehrlicherweise schwierig. Ich würde jetzt einfach sagen, man muss jetzt gegen Augsburg gewinnen, damit man da auch ohne Diskussionen weitermachen kann. Die wird es zwar immer geben, aber zumindest nicht in dem Umfang, den man sonst vielleicht hätte. Und dann bin ich mal gespannt, ob man es schafft, mit Pellegrino Matarazzo ins neue Jahr zu gehen.
Wir werden das aus der Ferne beobachten. Es erinnert mich so ein bisschen an den ersten FC Köln, der jetzt gerade in der zweiten Liga irgendwie kurz davor war, seinen Trainer rauszuschmeißen und dann irgendwie gewinnt man im DFB-Pokal und dann auch noch gegen die Hertha und der Trainer hat sich wieder so ein bisschen in den Sattel gecoacht sozusagen. Wir werden das beobachten und mal schauen, ob dann, wenn ihr nächstes Jahr bei uns in der Rückrunde gastiert, ob dann Pellegrino Matarazzo auch noch mit nach Hamburg reist oder nicht. Louis, ich danke dir sowohl für unser Gespräch heute als auch stellvertretend für Kasche für das Hingespräch. Da hat er sich ja selber auch schon für bedankt. Und ja, wenn du noch berühmte letzte Worte hast, dann wäre jetzt hier Zeit dafür.
Sehr gerne auf jeden Fall. Vielen Dank immer für die Einladung. Auch wenn es für mich jetzt im Nachhinein dann zumindest das Spiel nicht die beste Erfahrung war. Aber ich hoffe, dass ihr, wenn ihr aus der Ferne die TSG beobachtet, vielleicht doch seht, dass sie sich dann da unten ein bisschen rausarbeitet und wünsche euch natürlich auch nur das Beste für den Rest der Saison. Würde mich sehr freuen, nochmal in dieser oder kommenden Spielzeiten mit der TSG am Millerntor zu Gast zu sein und die vegane Currywurst, die ich zumindest mal bei euch im Pressebereich probiert habe, dann hoffentlich auch an den Kiosken zu probieren. Bis dahin noch eine gute Zeit.
Das sind schöne Schlussworte und dann beschließen wir diesen Spieltag, bei dem der FC St. Pauli übrigens der einzige Verein war, der auswärts gewinnen konnte. Das vielleicht noch als Abschluss-Fun-Fact und ja, danke dir, Louis, und wir bleiben in Kontakt und schauen mal, was das bei unseren beiden Vereinen so wird. Danke dir.
Gerne.
Ciao, ciao.